Die Radio Wissen. Update.
Aus einer abstrakten Gefahr von kampfbereiten Rückkehrern ist eine konkrete, tödliche Gefahr geworden in Europa mit Deutschlandbezug.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat heute den Verfassungsschutzbericht 2013 vorgestellt. Und er hat dabei vor salafistischen Kämpfern gewarnt, die aus dem Krieg in Syrien zurückkehren. Außerdem zeigt der Bericht, Extremisten in Deutschland verfolgen ihre Ziele immer häufiger mit Gewalt. Unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat schon in den vergangenen Wochen vor deutschen Islamisten gewarnt, die zum Kampf nach Syrien reisen, dann nach Deutschland zurückkehren und hier möglicherweise Anschläge planen oder junge Extremisten rekrutieren. Maaßen sagte jetzt, Deutschland bleibe ein Ziel der Islamisten. Er betonte aber auch,
wir haben keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen in Deutschland.
Maaßen und de Maizière sind alarmiert seit dem Anschlag im Jüdischen Museum in Brüssel. Dabei waren Ende Mai 4 Menschen getötet worden. Der Verfassungsschutz beobachtet im Moment 320 Syrienkämpfer aus Deutschland. Laut Maaßen radikalisieren sich junge Leute in Deutschland immer öfter, ohne dass die Sicherheitsbehörden das mitbekommen.
Ich würde sagen, sie werden angefixt bei Spenden und Benefizveranstaltungen für Syrien, gelangen dann in die Hände der Rekruteure und landen dann in Syrien. Und in einigen Fällen haben wir dann erst durch Mitteilung von ausländischen Diensten erfahren, dass Deutsche, die wir gar nicht kannten, dort ums Leben gekommen sind oder dass sie da in Kampfhandlungen verwickelt sind.
Weiteres Ergebnis des Berichts: Extremisten im linken und im rechten Lager sind zunehmend gewaltbereit. Demnach haben die fremdenfeindlichen Übergriffe von Rechtsextremen um ein Fünftel zugenommen. Insgesamt waren es 473 Taten. Wörtlich heißt es in dem Bericht, statistisch wird jeden Tag in Deutschland mindestens eine fremdenfeindlich motivierte Gewalttat begangen. Dabei blieb die Zahl der Täter in etwa gleich. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, Rechtsextreme versuchten vor allem, Proteste gegen Asylbewerberheime zu nutzen, um Ängste und Vorurteile gegen Migranten zu schüren.
Ausgangspunkt ist die Hetze gegen diejenigen, die man dort als Feind bezeichnet. Dazu gehören politische Gegner, dazu gehören auch Fremde oder als fremd empfundene Ausländer, Asylbewerber und andere.
Bei den linksextremistischen Gewalttaten zählten die Verfassungsschützer 27% mehr und damit 1.100 Taten. In diesem Bereich macht dem Bundesinnenminister vor allem die Gewalt gegen Polizisten und Sicherheitskräfte Sorge. Als Beispiel nannte er die Auseinandersetzungen um die Rote Flora in Hamburg im Dezember. Dabei waren mehr als 170 Beamte verletzt worden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird heute über den Verfassungsschutzbericht diskutiert. Dazu schreibt der User Hugo Mauser auf tagesschau.de, diese Statistik ist mit Vorsicht zu genießen. Leider werden hier ja nur Gewalttaten erfasst, die in irgendeiner Weise angezeigt werden. Ein großer Teil der linksextremen Gewalt liegt zum Beispiel in Sitzblockaden, was dann Landfriedensbruch ist. Die rohen Zahlen sind nicht aussagekräftig. Was ist mit der subtilen Gewalt, der Ausländer in vielen Gegenden ausgesetzt sind und die nicht amtlich erfasst ist? Wann eigentlich ist es rechte oder linke Gewalt oder doch nur eine Wirtshausschlägerei? Sehr, sehr fragwürdig. Ähnlich sieht es auch Xantippe. Sie wundert sich über Formulierungen im Verfassungsschutzbericht und fragt, ist Linksextremismus dadurch definiert, dass er sich gegen Polizisten, Sicherheitsbeamte und Rechtsextreme richtet? Wird hier vielleicht krampfhaft versucht, dem relativ klar umrissenen Rechtsextremismus, gleich fremdenfeindlich, quasi aus Gründen der Political Correctness, ein diffuses Bild vom angeblichen Linksextremismus entgegenzusetzen? Bei Zeit Online betont User Trill, eine Lehre aus den 14 Jahren NSU-Terror ist, dass in vielen Bundesländern nicht jede rechtsextrem motivierte Gewalttat sofort als solche von der Justiz klassifiziert wird. Und da Dammstar twittert, so ein Verfassungsschutzbericht ist wie eine Schachtel Pralinen. Da ist für jeden was dabei.
Was sonst noch wichtig war?
Im Irak versucht die sunnitische Terrorgruppe ISIS immer weiter Richtung Bagdad vorzudringen. In Baichi, 250 Kilometer nördlich von Bagdad, haben die Extremisten die größte Ölraffinerie des Landes angegriffen. Ein Armeesprecher sagte, man habe den Angriff zurückgeschlagen. Bei den Kämpfen seien sowohl Soldaten als auch Rebellen getötet und verletzt worden. Außerdem sollen mehrere Öltanks in Brand geraten sein. Wenn die Produktion in Baichi für längere Zeit stillsteht, könnte es im Irak an den Tankstellen und auch bei der Stromversorgung eng werden. In Bagdad haben sich zum ersten Mal sunnitische und schiitische Politiker getroffen, um gemeinsam über die Lage zu beraten. Der schiitische Politiker Ibrahim al-Shafari, früher Übergangsregierungschef in Bagdad, hat die Bevölkerung danach zur Einheit aufgerufen.
ISIS, Al-Qaida und andere Terroristen vertreten keine Religion oder Konfession. Für uns sind sie Feinde. Der Staat mit allen seinen Institutionen trägt die Verantwortung, die Bürger zu schützen. Er kann nicht zulassen, dass irgendeine andere Gruppe Waffen trägt. Wer das tut, muss vor Gericht gestellt werden.
Die Terrorgruppe ISIS will die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten nutzen, um einen islamischen Gottesstaat zwischen dem Mittelmeer und dem Persischen Golf zu errichten. Die Vereinten Nationen werfen den Separatisten in der Ostukraine in einem aktuellen Bericht schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Gianni Bagazzini vom UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte sagte, dass bewaffnete Gruppen in den Regionen Donetsk und Lugansk misshandeln, foltern und töten.
Die Eskalation krimineller Machenschaften ist längst nicht mehr nur gegen Journalisten, gewählte Vertreter, Lokalpolitiker oder Beamte gerichtet, sondern auch gegen die breite Bevölkerung. Wir reden von Entführungen, Inhaftierungen, Misshandlungen, Folter und Mord. Und das führt zu einem Klima der Einschüchterung und der Angst.
Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko kündigte heute eine zeitlich begrenzte Feuerpause für die Ostukraine an. Er sagte, diese Zeit sollten die Separatisten nutzen, um ihre Waffen niederzulegen oder das Land zu verlassen. Russland hat den Plan als unzureichend abgelehnt. Im Norden von Nigeria hat es einen Anschlag auf ein WM-Public Viewing gegeben. Dabei sind nach Angaben von Krankenhausärzten mindestens 21 Menschen getötet worden. Etwa 30 seien verletzt worden. Zu dem Public Viewing hatten sich Fans zum Spiel Brasilien gegen Mexiko getroffen. Dabei explodierte ganz in der Nähe ein Sprengsatz. Er war vermutlich in einem Auto platziert. Bis jetzt hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Es wird aber vermutet, dass die islamistische Terrorgruppe Boko Haram verantwortlich ist. Sie hatte vorher mit Anschlägen während der WM gedroht. Deshalb hat die Regierung in Nigeria den Bürgern geraten, auf Public Viewing zu verzichten. Es ist schon angekündigt und viel diskutiert worden. Der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla wird Manager bei der Deutschen Bahn. Er übernimmt ab 2015 den Posten eines Generalbevollmächtigten für politische und internationale Beziehungen. Damit soll er auch die Bahninteressen bei der EU in Brüssel vertreten. Die Opposition kritisiert die Entscheidung. Die linken Politikerin Gesine Lötsch sagte, Pofallas Wechsel schade dem Ansehen der Politik.
Er hat eine Karriereplanung für sich vorgelegt, die ich nachgelagerte Bestechung nenne.
Ähnlich haben sich die Grünen geäußert. Die Regierung will den Wechsel von Pofalla nicht kommentieren.
Was noch wichtig wird.
Am 2. Juni, vor gut zwei Wochen, hat Spaniens König Juan Carlos verkündet, dass er nach 39 Jahren nicht mehr König sein will.
Heute hat es die jüngere Generation verdient, in die erste Reihe zu treten, sich mit neuer Energie und Entschlossenheit den Problemen zu stellen, vor denen unsere Gesellschaft steht, und sie umzugestalten. Mit neuer Kraft und Hingabe die Herausforderungen von morgen anzugehen.
In diesen Minuten dankt Juan Carlos offiziell ab. Der 76-Jährige unterschreibt ein Gesetz, mit dem sein Thronverzicht rechtlich wirksam wird. In Kraft tritt die Abdankung genau um Mitternacht. Ab diesem Zeitpunkt ist sein Sohn, der bisherige Kronprinz Felipe, König von Spanien. Er wird morgen vereidigt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen trifft morgen ihren US-Kollegen Chuck Hagel. Dabei geht es unter anderem um die Krisen im Irak und der Ukraine und den Truppenabzug aus Afghanistan. Während ihres USA-Besuchs hat von der Leyen auch mit dem stellvertretenden UNO-Generalsekretär Jan Eliasson gesprochen. Danach hat sie in Aussicht gestellt, dass die Bundeswehr sich stärker an UNO-Friedensmissionen beteiligt. Die Finanzminister der EU-Länder treffen sich morgen in Luxemburg. Sie wollen grünes Licht für den geplanten Beitritt Litauens zur Eurozone geben. Das baltische Land will am 1. Januar 2015 den Euro einführen. Weiteres Thema ist die Lage in den Krisenländern Griechenland und Zypern.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei ist ein Urteil zum Militärputsch von 1980 gefallen. Ein Gericht verurteilte die letzten noch lebenden Anführer des Umsturzes zu lebenslanger Haft. Dabei handelt es sich um den ehemaligen General und späteren Staatspräsidenten Kenan Evren und den ehemaligen Luftwaffenchef Tahsin Şahinkaya. Wegen des hohen Alters der beiden Männer gilt es als unwahrscheinlich, dass sie ins Gefängnis müssen. Die Anklage lautete auf Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung. Nach bürgerkriegsähnlicher Gewalt hatte das Militär unter Evrens Befehl am 12. September 1980 die Macht in der Türkei übernommen. Fast 650.000 Menschen wurden verhaftet und viele hundert gefoltert oder hingerichtet. Japan verbietet erstmals den Besitz von Kinderpornografie. Nach dem Unterhaus hat jetzt auch das Oberhaus des Parlaments ein Gesetz gebilligt, das Pornovideos und Fotos von Kindern zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse unter Strafe stellt. Wer mit solchem Material erwischt wird, dem droht bis zu ein Jahr Gefängnis oder eine Geldbuße von ungefähr 7.000 Euro. Pornografische Darstellungen von Kindern in Manga-Comics oder Animationsfilmen bleiben aber weiter erlaubt. Japan gilt als einer der größten Märkte für Sexbilder und Videos von Kindern weltweit. Die Produktion und Verbreitung von Kinderpornografie ist zwar seit 1999 verboten, das Land war aber das einzige Mitglied der G7-Industriestaaten, wo der Besitz erlaubt war. Das hat Japan viel internationale Kritik eingebracht. Beobachter bezweifeln auch jetzt, dass sich durch das neue Gesetz viel ändern wird. Papua-Neuguinea hat keine Antikorruptionsbehörde mehr. Premierminister Peter O'Neill hat sie aufgelöst, weil sie gegen ihn ermittelt und einen Haftbefehl ausgestellt hat. Das berichten australische Medien. Außerdem entließ O'Neill den Justizminister und den Vize-Polizeichef des Landes. Bei den Ermittlungen geht es um Millionenzahlungen an eine Rechtsanwaltskanzlei. Der Regierungschef behauptet, seine Unterschrift auf der Zahlungsanweisung sei gefälscht. Er hält die Korruptionsvorwürfe gegen seine Person für politisch motiviert. Papua-Neuguinea ist der größte Staat im Südpazifik. Die Korruption gehört zu den größten Problemen in dem Land mit 6,5 Millionen Einwohnern. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International lag es zuletzt auf Platz 144 von 177. O'Neill ist seit 2011 Premierminister.
Wissensnachrichten.
Im Wissensgespräch stellen wir immer die wichtigsten oder interessantesten Wissensthemen vor, die wir bearbeitet haben. Wir, das sind ganz normale Journalisten, die wichtigsten Akademien Deutschlands sagen aber jetzt, das geht so eigentlich gar nicht. Damit wird die Wissenschaft nicht richtig abgebildet. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Was kritisieren die Akademien denn genau?
Sie sagen, dass die Medien sparen und immer weniger für richtige Wissenschaftsjournalisten ausgeben. Stimmt ja auch, wenn man einen Allrounder hat, ist das billiger, der ist öfter einsetzbar als Fachjournalisten. Und die Akademien kritisieren auch, dass viele Meldungen zugespitzt werden, also entweder von den Journalisten oder schon von den Wissenschaftlern und Uni-Pressestellen selber, damit es dann besser beim Publikum ankommt.
Und was wäre die Lösung, wie man es besser machen könnte?
Die Akademien sagen, es müsste so eine Art Qualitätskontrolle geben, also so eine Einrichtung, die Rügen verteilt, wenn schlecht berichtet wird. Und dass es so eine Art Medienzentrum geben sollte, an das sich Journalisten wenden könnten mit Fragen, wo so grundsätzliche wissenschaftliche Dinge nochmal erklärt werden.
Jetzt kommen wir zu den Wissenschaftlern selbst. Die können einen neuen Preis bekommen, ähnlich dem Nobelpreis. Was hat's damit auf sich?
Heute wurde er zum ersten Mal vergeben, der Tang-Preis, so heißt der neue Preis. Der wurde gestiftet von einem taiwanesischen Milliardär und Geschäftsmann. Der sagt, der Nobelpreis, der deckt ja nur bestimmte Kategorien ab, also Chemie, Physik, Medizin, Literatur und dann gibt es ja noch den Friedensnobelpreis. Der taiwanesische Geschäftsmann meint, heutzutage sind auch andere Themen wichtig. Zum Beispiel Nachhaltigkeit und das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen. Und dafür hat er jetzt neue Kategorien ausgelobt.
Und an wen ging der erste Tangpreis heute?
Der ging an die norwegische Politikerin Gro Harlem Brundtland. Die war früher norwegische Regierungschefin und hat auch für die UNO gearbeitet, und zwar im Bereich Umwelt und Entwicklung. Und unter Brundtlands Leitung hat die UNO Ende der 80er Jahre einen Bericht rausgegeben, in dem heißt es kurz gesagt, geht sparsam und nachhaltig mit den Ressourcen um. Und der Bericht gilt auch als Beginn, dass man weltweit angefangen hat, überhaupt über Nachhaltigkeit zu sprechen.
Wie würdest du den Preis jetzt international einordnen?
Also er ist schon eher auf Asien konzentriert und sicher dort auch bekannter als hier. Alle Videos zum Beispiel von dem Komitee gibt es nur auf Chinesisch, ohne englische Untertitel. Aber der Tangpreis ist mit sehr viel Geld dotiert, 1,2 Millionen Euro immerhin. Und das sind nochmal 300.000 Euro mehr, als man beim Nobelpreis kriegt.
In unserer letzten Meldung aus der Wissenschaft geht es um Zecken. Sommer ist ja Zeckenzeit und Forscher raten dazu, die Gefahr auch wirklich ernst zu nehmen.
Ja, es ist nämlich nicht so, dass die Zecken nur in der Wildnis an Wanderwegen sitzen und sich dann an Wandererbeinen festsaugen, sondern sie kommen auch in der Stadt vor. Das haben die führenden Parasitologen, also Zeckenwissenschaftler in Deutschland, festgestellt. Also zum Beispiel auch in Parks in der Stadt oder in Hinterhöfen.
Und die sind dann immer gefährlich?
Dann, wenn sie Bakterien oder Viren übertragen, dann kann sich der Mensch nämlich mit FSME infizieren, also mit Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die kommt vor allem im Süden von Deutschland vor. Man kann sich impfen lassen, aber unbehandelt kann das tödlich enden. Und wesentlich häufiger kommt noch die Lyme-Borreliose vor. Die gibt es überall in Deutschland. Und jede fünfte Zecke überträgt sie. Jedes Jahr gibt es 200.000 Menschen, die sich damit infizieren. Und wenn das nicht rechtzeitig entdeckt wird, dann endet das mit mit schlimmen chronischen Entzündungen.
Also wie jedes Jahr die Warnung: aufpassen vor Zeckenbissen. Danke an Katrin Horn.
Wetter.
Im Norden sind heute Abend weiter viele Wolken am Himmel und manchmal regnet's. Im Rest des Landes wechseln sich Sonne und Wolken ab. Morgen wird es ähnlich, von der Küste bis zu den Mittelgebirgen bewölkt. Im Süden scheint auch länger die Sonne und die Temperaturen dazu liegen zwischen 16 und 26 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.